Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo liebe Freunde des alpinen Skirennsports zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und ich habe heute wieder einige Themen zu diskutieren. Das tue ich wie immer mit Tobias Ruf, dem Wintersportchef von Chiemgau 24. Grüß dich, Tobias.
Servus, Lukas. Gesang gibt's heute keinen. Warum, weshalb, später.
Ja, richtig, stimmt. Ich hätte mich eigentlich vorbereiten müssen drauf, aber du lässt es aus.
Okay. Mir ist nicht zum Singen zumute.
Ja, wir haben tatsächlich ja, viele Schlagzeilen, viele Themen, über die wir sprechen wollen. Auf der einen Seite bei den Damen, da sieht man, wie eng Freude und Leid beieinander liegen kann. Und wir haben auch bei den Damen gesehen, einen Weltcuport, der sich für eine Ski-WM ja, empfehlen will. Und wollen aber bei den Herren beginnen, die in Chamonix gefahren sind und wo ein Rennen ganz besonders ja, für Diskussionsstoff, für Aufsehen gesorgt hat, nämlich erneut ein Parallelrennen, ein Parallel-Riesenslalom am Sonntag, der ja, viele Athleten, die dort teilgenommen haben, dann ja, ein bisschen verärgert hat. Tobias, kannst du mal kurz vielleicht ja, beschreiben, warum, was war da los, woran ärgern sich die Athleten?
Also ich würde dann direkt mit dem Beitrag von Alexis Pantereau, der sich nach dem Rennen via Social Media zu Wort gemeldet hat, beginnen. Mhm. Und zwar, ich lese jetzt wortwörtlich vor, er hat den Beitrag auf Englisch eingestellt und dann würde ich sagen, reden wir kurz drüber. Also Pantereau sagt, "Today I feel like being fooled. We, the athletes, taken for pawns of a show and not actor of a sport. Since when in sport, luck is more important than performance. And how dangerous is this format? But above all, at FIS Alpine, also at Skiverband, Internationaler Skiverband, when will the word of the athletes be taken into account?" Fragezeichen. So, also, Alexis Pantereau fühlt sich verarscht, fühlt sich als Athlet und spricht da mehr oder weniger für alle Athleten vom Skiverband durch dieses Format als Teil einer Show und nicht mehr als Sportsmann. Er spricht offen darüber, dass in diesem Format das Glück wichtiger ist denn als die Leistung, als die sportliche Performance selber. Und er spricht über die hohe Gefahr, die diese Disziplin ausstrahlt und kritisiert dann auch ganz offen, dass der Internationale Skiverband die Stimme der Athleten nicht wirklich berücksichtigen würde. So, gehen wir vielleicht die einzelnen Punkte mal durch. Er sagt, dass das Glück in diesem Format entscheidender ist als die sportliche Leistung. Damit, Lukas, spielt er natürlich auf ein Problem an, das wir vom ersten Tag der Parallelwettbewerbe an haben und das auch jetzt in Chamonix wieder offensichtlich wurde, dass diese zwei Kurse einfach nicht so gesetzt sind, dass sie wirklich Chancengleichheit vorneweg bieten. Und das war in Chamonix offensichtlich wieder der Fall, dass der rote Kurs einfach schwieriger und langsamer war als der blaue Kurs. Das hat sich im Laufe des Rennens sogar noch verschärft, weil im roten Kurs dann auch noch eine Eisplatte drinnen war, die auch wirklich nicht ungefährlich war. Und wir haben einfach wieder konsequent und konstant gesehen. Na klar, gibt es dann immer mal eine Ausnahme, dass auch mal einer auf dem roten Kurs gewinnt. Aber auch hier, und wir haben es die ganze Saison schon über, sind die Kurse nicht so, dass Chancengleichheit besteht. Und das ist das, was Pantereau als den Bereich Glück ist wichtiger als sportliche Leistung bezeichnet. Lukas, willst du kurz dann vielleicht sagen, was er mit diesem Faktor "and how dangerous is this format" meint? Weil da gab es ja einen expliziten Vorfall. Boah, da ist mir wirklich kurz der Atem gestoppt.
Du sprichst dann, wie Tommy Ford auf dem Innenski ausgerutscht ist. Genau. Und dann plötzlich vor Thomas Dummler, der auf dem anderen Kurs gefahren ist, ja, auf einmal da gelegen ist. Und Tommy Ford hat sich sofort umgeschaut, wo ist der Thomas? Hat ihn Gott sei Dank wirklich nicht erwischt, hat das ja, gut korrigieren können, noch hat super reagiert. Und ja, da hat man gesehen natürlich, wie schnell es gehen kann. Das ist Das ist ja jetzt, sag ich mal, nichts Neues. Die FIS hat ja auch Erfahrung mit Parallelrennen, vor allem aus dem Snowboard-Bereich. Da kennt man das ja auch, dass sich da die hin und wieder kreuzen können, diese Fahrten. Was aber auch noch erschwerend hinzukommt, sind natürlich dieses aggressive Material, das jetzt im Weltcup gefahren wird, und dann diese kurzen Torabstände. Das heißt, du musst bei jedem Lauf hast du etliche Richtungsänderungen, musst den Ski kurz, schnell, hart setzen, damit du das nächste Tor wieder erwischt. Das Tempo ist extrem hoch. Die Kräfte, die da frei werden, sind extrem hoch. Das haben wir jetzt dann zum Beispiel wieder Simon Mauerberger hat's erwischt. Den hat es wirklich wieder so einen Highsider gehabt, den hat es verkantet. Der wird heute noch, also wir nehmen am Montag auf, wird da wieder noch untersucht. Der ist dann selber runtergefahren ins Ziel, weil er sich gesagt hat, ja, das wäre jetzt irgendwie lächerlich für die paar Meter, mich da abtransportieren zu lassen. Aber er hat trotzdem gemerkt, dass ihm da das linke Knie extrem schmerzt. Und was halt auch dazu kommt, und da äußern sich auch viele Athleten jetzt, Luca de Alibrandini am deutlichsten aus meiner Sicht, der meint nämlich, dass man endlich wegkommen soll von diesen künstlichen Sprüngen. Es hat jetzt in Chamonix nicht wirklich eine Schanze gegeben, aber sie haben doch diese Wellen und diese, vielleicht waren da auch so Ziehwege drüber, quer über die Strecke, die haben sie halt so aufgeschüttet, dass es die Athleten da kurz abhebt, dass sie leicht werden. Und das war auch irgendwie aus meiner Sicht das Problem am roten Kurs, dass du dann noch einen weiteren Bogen fahren hast müssen bei diesem Sprung. Du hast da ja keine Chance gehabt, die Tore kommen eins nach dem anderen, du hast ja keine Chance, dass du da davor ausholst und diese Welle besser schluckst. Das heißt, dich hat es da immer automatisch ausgehoben und ich finde eben auf dem roten Kurs noch mehr als auf dem blauen, was dann ein großer Nachteil war. Und Luca de Alibrandini sagt dann, ja, wären wir endlich diese Sprünge los. Die FIS organisiert nämlich auch noch andere Wettbewerbe. Big Air, wenn man wirklich springen will, dann soll man dort antreten. Und das sollte man aber nicht im alpinen Skiweltcup lassen. Ja. Und das ist eben auch jetzt so irgendwie das große Ganze, dass das eigentlich auch eine gefährliche Disziplin ist, was man gar nicht glaubt, wenn man dann nur so, weiß nicht, 15 Sekunden den Hügel runterfährt, bei gar nicht so hohem Tempo wie zum Beispiel in der Abfahrt, aber es ist eben doch sehr gefährlich, weil du auch viele Tore zu bewältigen hast, viele Sprünge. Alex Schmid hat dir eingefädelt im Halbfinale, da habe ich mir auch wieder gedacht, na super, der wird jetzt gar nicht zu seinem kleinen Finale antreten können. Das habe ich ja sowieso auch schon in vorigen Ausgaben gesagt, werden wir doch legen wir doch diese Riesentorlauf-Tore beiseite und fahren weniger gefährliche Tore. Das wäre aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Also da sind so ein paar Gefahrenherde, die es in dieser Disziplin gibt.
Ja, vielleicht gerade zu diesem Vorfall mit Tommy Ford, da auch nochmal drauf angesprochen, um auch vielleicht so ein bisschen die Unterschiede auch zu Snowboard und zum Ski Alpin nochmal hervorzuheben. Mhm. Es ist ja so, dass sich die Ski im Ski Alpin super schnell aus der Bindung lösen. Und Tommy Ford ist ja nicht nur gestürzt und dann eben auf den roten Kurs rübergerutscht, sondern es hat sich auch noch ein Ski gelöst. Das heißt, das ist nochmal ein zusätzlicher Gefahrenherd, der dann ins Spiel kommt. Und im Snowboard hast du es ja eigentlich nicht, dass sich das Board dann, das Brett dann löst und da dann im Endeffekt herrenlos durch die Gegend zieht. Und wenn sich so ein Ski mal auf den Weg macht, dann kann der nicht nur den Kontrahenten auf der anderen Seite gefährden, sondern natürlich auch alles, was da drumherum steht. Na klar, das gibt's in anderen Disziplinen auch, das weiß ich. Aber es ist halt on top noch ein Gefahrenherd, der dann auf so einem kleineren, kompakteren Hang dann noch mit dazukommt. Und der den Gegner, der unmittelbar neben dir fährt, natürlich noch extra gefährden kann.
Ja, sehe ich genauso, ja. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher Punkt. Es war ja dann so, dass Daniel Jühl da gleich irgendwie kommentiert hat beim Alexi unter seinem Post und hat gemeint, und bitte kurz in Erinnerung rufen, Daniel Jühl ist ja der Athletensprecher, der offizielle Gewählte für die FIS. Hat dann eigentlich vorgeschlagen, diese ganzen Rennen zu boykottieren, diese Parallelrennen. Und da hat sich, natürlich waren da gleich sehr viele Reaktionen darunter, unter anderem auch Henrik Christoffersen, der sofort gemeint hat, ja, ich bin voll bei dir, also ja, gute Idee. Dann gab es auch noch andere Reaktionen. Justin Murisier hat gemeint, er ist glücklich, dass er da gesund aus diesem Wettkampf, aus diesem Rennen rauskommen ist. Und es ist ein bisschen komisch für ihn, das sagen zu müssen. Also der hat sich da auch geärgert. Stefan Haderlin hat nur Emojis verwendet. Der wollte da gar nicht groß Worte verlieren. Und Ted Ligety hat sich auch zu Wort gemeldet. Der stand nicht am Start und hat gemeint, ich bin gerade daheim und es fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Also da große Kritik, große Häme von der Seite der FIS hat es bis jetzt noch kein Statement gegeben, Stand Montagnachmittag. Da sind wir auch auch irgendwie verständlich wahrscheinlich, dass es da jetzt keine schnelle Reaktion gibt. Das werden sie sich frühestens dann am nächsten Weltcup-Wochenende werden sie sich da melden, glaube ich.
Ja, und ich finde es jetzt also wirklich in der Summe krass, dass Panthiro diesen Post absetzt, dass Daniel Jühl dann gleich mit dem Thema, dann boykottieren wir diese Dinger, kommt. Er hat dann Panthiro und Christoffersen auch markiert, also dass die da ins Bild gesetzt werden, dass Christoffersen sagt, ja, bin ich sofort dabei, dass dann auch ein Altmeister, Ted Ligety, der den alpinen Zirkus kennt wie kein anderer, wie kaum ein anderer, der momentan am Start ist, dass der sich dann da auch noch sofort auf diese Seite schlägt. Also hier spricht nicht irgendwer. Hier spricht das absolut obere Regal bei den Herren im Ski Alpin und geht da wirklich offensiv. Und Social Media ist inzwischen einfach ein Informationskanal, der für die Athleten auch sowas wie eine eigene Presse- und PR-Abteilung ist. Und wenn man da Dinge absetzt und wenn man da entsprechende Posts auch in die Öffentlichkeit schickt, sind sich die Athleten durchaus bewusst, was das für eine Konsequenz und eine Aussagekraft nach außen eben hat. Und dass sich dieses obere Segment geschlossen dahinstellt und sagt, liebe FIS, so geht's nicht, finde ich wirklich krass. Also wow, hat mich echt überrascht. Aber auf der anderen Seite, und das sagt der Panthiro auch in seinem Statement, dass der internationale Skiverband offensichtlich den Athleten da nicht genug Gehör schenkt, weil diese Themen lagen und liegen immer auf dem Tisch und die werden die intern auch angebracht haben, sonst würde Panthiro das so auch nicht formulieren. Und dann ist es eine kleine Revolte gegen den internationalen Skiverband, die hier gerade läuft. Und das finde ich extrem bemerkenswert, spannend, und wir fahren diese Dinger nicht. Und wenn diese erfahrenen und ambitionierten Athleten das so offen kommunizieren, dann muss da was dran sein. Und dann bin ich tendenziell da wirklich auf der Seite der Athleten, weil wir haben das jetzt auch gesehen und es ging noch mal gut mit Tumbler und Tommy Ford, aber was da hätte passieren können, also wir diskutieren ja, seit es diese Parallelformate gibt, wie weit sind wir da, wie ausgereift ist diese Geschichte, und wir sind jetzt wieder an einem Punkt angelangt. Ja, lass uns an das letzte Damenparallelrennen zurückdenken, auch da hat sich Michaela Schifrin hingestellt und gesagt da entscheidet halt Glück oder Pech, auf welchem Kurs du unterwegs bist, so kommst du dann halt auch entsprechend weiter oder nicht weiter. Und Michaela Schifrin, so emotional sie manchmal ist, aber auch das hat sie relativ ruhig und relativ rational auch begründen können. Und da haben wir ja dann letztlich das gleiche Problem. Und wir reden hier von den besten Athleten der Welt. Und da muss man sich jetzt wirklich im Verband hinsetzen und sich mal überlegen, macht es so alles überhaupt Sinn?
Ja. Ja. Das ärgert mich auch ein bisschen, weil die Probleme sind genau dieselben wie in Sestriere. Es hat auch dort Stürze gegeben, es hat auch dort Einfädler gegeben, Verletzungen und eben die große Diskussion, dass das eigentlich mehr vom Glück, vom Zufall abhängt, welchen Kurs du bekommst. Nur war das irgendwie aus meiner Sicht jedem so ein bisschen wurscht, weil die Rennen in Wengen parallel auch waren an dem Wochenende, und das ist das, was ein bisschen dominiert hat, dann die Berichterstattung. Und dass da jetzt die Damen, dass da irgendwelche Außenseiterinnen am Podest, vermeintliche Außenseiterinnen am Podest gelandet sind und da die Top-Favoritinnen alle raus sind, weil sie eben auch mehr oder weniger keine Chance gehabt haben. Das war ist ein bisschen untergegangen. Und jetzt finde ich auch ein bisschen schade, dass es da, aber gut, auf der anderen Seite wieder gut, dass sich da wirklich auch mehrere Athleten dann noch auf Social Media äußern dazu, dass man wirklich noch ein bisschen einen Hintergrund bekommt. Man bekommt eben nicht alle vor das Mikrofon dann im Fernsehen bei der Übertragung, vor allem nur euphorische Top 3 meistens, die sich dann ja mehr darüber freuen und weniger jetzt das ganze Format kritisieren werden, weil sie aufs Podest gefahren sind.
Ja, und es hat so halt eine andere Dimension, ja, weil im Eifer des Gefechts unten im Ziel, wir alle kennen das nach dem Sport, und wenn man voll gepumpt ist mit Adrenalin und diese Emotionen da sind, wird viel gesagt. Ja, und dann werden da auch manchmal Dinge geäußert, die man vielleicht mit ein, zwei Stunden Abstand oder eine Nacht drüber schlafen, so wahrscheinlich dann auch nicht sagen würde. Aber das hier findet natürlich alles nach einer gewissen Zeit statt, wo sich das beruhigt und nimmt dann so eine Dynamik an, dass geht dann halt nicht unter, so wie es bei den Damen das letzte Mal der Fall war, wie du es sagst, sondern das finde ich, und das ist jetzt auch unsere Aufgabe so ein bisschen als Podcast, muss man hier natürlich einfach auch in den Vordergrund stellen.
Mhm. Ja, kommen wir kurz zum Sportlichen. Ja. Ich habe noch zwei, drei Sachen, die mir auch nicht gefallen haben an dem Event, aber kommen wir mal zum Sportlichen. Wir haben nämlich auch eine Kollegin von Ski Online vor Ort gehabt, die Helen Scott-Smith, hat dort auch Stimmen gesammelt für uns von den Top 3 und Loic Méard hat ja seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert und zur Draufgabe hat es gleich auch noch eine Kugel gegeben für ihn, weil er hat sich damit mit seinem Sieg die Weltcup-Wertung, die es zum ersten Mal also wirklich auch vergeben worden ist, in diesen Parallelrennen gesichert. Jetzt hören wir gleich einmal, was er zu seinem ersten Weltcup-Sieg und zur Kristallkugel sagt.
Also es gibt sicher viel Arbeit, aber dann auch, da gab es einen Teil von Glück mit mir, habe ich immer die richtigen Läufe gezogen eigentlich und dann, es ist schön da zu sein. Gute Ski gezeigt, jeder Lauf war es ein bisschen besser und dann war es schnell im Ziel. Es ist schon schön, eine Kugel zu gewinnen, es ist immer speziell, aber dann mit zwei Rennen hat es nicht so viel Wert und für das hoffe ich, dass in den nächsten Jahren kann ich es auch in die anderen Disziplinen machen, wo es mehr Wert hat.
Also Loic Méard findet es auch, und das ist gut, dass es er selber sogar sagt, dann hat das auch ein bisschen mehr Gewicht, sagt auch, dass nach zwei Rennen schon eine Kugel vergeben natürlich fragwürdig ist. Und das haben wir aber eh auch schon, Tobias, wir sind Anfang Mitte Oktober schon zusammengesessen und haben das damals, glaube ich, auch schon gesagt, das sind natürlich zu wenige. Ist wirklich die Frage, was die FIS jetzt mit dieser Disziplin anstellen will.
Ja, dann verteil doch keine Kugel. Also das führt ja diese, führt ja diese Institution Kristallkugel ad absurdum, dass du für zwei Rennen da so ein Ding gewinnst. Also es tut mir leid. Völliger Blödsinn.
Haben wir ja letztes Jahr auch schon gehabt in der Kombination, wenn mich nicht alles täuscht, weil den Damen ist dann nur eine gefahren worden, da haben es gar keine vergeben. Bei den Herren waren es dann zwei, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Aber ich finde es gut, dass auch der Loic Méard, der jetzt eben eine Kristallkugel dann bei sich daheim stehen haben wird, dass er das auch selber sagt. Gut, Platz 2, auch zum ersten Mal aufs Podest gefahren dann, Thomas Tumler, der war eben bei dieser Aktion dabei, wo Tommy Ford auf einmal vor ihm gelegen ist auf der Piste. Thomas Tumler hat ja wirklich ein bisschen Glück gehabt. Er hat ja, glaube ich, von 4 Ausfällen insgesamt profitiert und ist so ins Finale gekommen, dort dann eben an Loic Méard gescheitert. Aber der hat sich trotzdem gefreut, wie wir gleich hören werden. Die Frage war, was hat er denn richtig gemacht? Hat er nicht auch ein bisschen Glück gehabt? Hören wir, was Thomas Tumler so zu seinem zweiten Platz sagt.
Ich weiß nicht, ich bin eigentlich auch immer am Limit gewesen und ich bin zwei, dreimal auch eher am Ausscheiden gewesen, als wie am Durchkommen. Ich weiß auch nicht, es war im letzten Zacken gewesen und mit dieser guten Piste hat es eine Fahrt am Limit gebraucht. Und ich habe es jetzt heute ins Ziel gebracht, aber ja, ich bin oft noch am Ausscheiden gewesen. Ja.
Also Thomas Tumler war auch selber am Limit, sagt er, auch kurz vor dem Ausscheiden. Das gehört natürlich zu diesem kurzen Format, zu diesem extremen Schlagabtausch dazu. Aber er ist eben der profitiert hat diesmal und sich den zweiten Platz gesichert hat. Und Tobias, jetzt bist du mehr oder weniger wieder du dran, weil auf Platz 3 mit Alex Schmid einen DSV-Athleten am Podium.
Das erste Podium in der Karriere von Alex Schmid, höchst verdient, weil er diese Disziplin wirklich voll angenommen hat und eine überragende Leistung gezeigt hat. Also er war für mich Und ich habe dir das dann auch geschrieben, Lukas. Er war für mich eigentlich an diesem Tag derjenige, der hier die beste Leistung gezeigt hat. Der am schnellsten unterwegs war, der auch auf dem roten Kurs. Er hat ja zum Beispiel dann dieses Rennen um den dritten Platz gegen Tommy Ford auch gewonnen auf dem roten Kurs. Also er war in der Summe wirklich super schnell unterwegs. Und er war auch im Halbfinale, dass er gegen Loïc Meillard gefahren ist, wo er dann ausgeschieden ist. Du hast es schon geschildert, war er eigentlich drauf und dran, sich den Meillard zu schnappen. Und wenn er nicht ausscheidet, hätte er wahrscheinlich dieses Halbfinale auch für sich entschieden. Und so wie er an diesem Tag unterwegs war, hätte er dieses Ding gewonnen. Also ich bin mir 100% sicher, ist eine Tendenz, die wir schon sehen in den letzten Wochen, dass der Schmied Alex auch in den normalen Riesenslaloms, dass er einfach stabiler wird, dass er sich mehr zutraut, dass das Selbstvertrauen bei ihm größer wird, weil er punktuell immer wieder zeigt, wie gut er ist. Und das Format liegt ihm, ja, also so viele Diskussionen es darum gibt, aber es ist nun mal da und es ist dann letztlich auch ein sportlicher Wettbewerb. Und in diesem hat er noch einmal bestätigt, dass er wirklich voll auf dem aufsteigenden Ast ist mit all den Problemen. Wir haben es hier oft thematisiert, die es in der Vorbereitung gab, hat er sich in diese Saison hereingekämpft und ist gerade drauf und dran, so ein bisschen das Aushängeschild zu werden im Bereich Riesenslalom im deutschen Team. Und das wird ihm weiter pushen. Das gibt natürlich ein gutes Gefühl, dann da auch auf dem Podium zu stehen, und er wird die Diskussionen nicht so an sich heranlassen um das Format an sich, sondern diesen Erfolg für sich mitnehmen. Und ja, schade, dass er ausgeschieden ist, da war vielleicht sogar der erste Weltcupsieg drin, aber jetzt will ich mich mal nicht beschweren, es ist der erste Podestplatz und die Leistungskurve ist die, die mich letztlich mehr und mehr interessiert, weil die zeigt wirklich steil nach oben und die ist gut.
Ja, es fällt ja auf, dass der DSV tatsächlich sich in solchen Show-Events, in solchen Parallelrennen ganz gut schlägt. Wir haben auch Stefan Lurz schon in dieser Saison auf dem Podest gesehen in dieser Disziplin. Ich erinnere mich an Linus Strasser, der schon bei City-Events groß aufgezeigt hat, aber auch bei den Frauen, nicht? Mit Lena Dürr zum Beispiel, da wirklich gut. Die schlagen sich systematisch, würde ich sagen, recht gut. Auch in den Teambewerben sind sie ja wirklich immer vorne dabei. Nochmal zurück zum Alex Schmidt. Hören wir kurz, wir haben auch von ihm ein Statement, wo er eigentlich gut diesen ganzen Tag ganz kurz zusammenfasst.
Nee, man muss jede Runde so fighten und klar, gegen Klang jetzt, dass es da zeitgleich ausgegangen ist und dass ich weiterkommen bin, weil ich die bessere Zeit von vorherigen Lauf gehabt habe. Das Glück war diesmal auf meiner Seite, auf jeden Fall. Und Halbfinale, dass ich da eingeviertelt habe. Ich habe alles riskiert da unten aus und ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt wirklich nur das kleine Finale eben nur bescheiden konnte und dass ich da noch alles rausholen konnte. Das ist ja unglaublich einfach. Ja, wie gesagt, das sind andere Gesetze bei dem Parallel-Event und da geht's. Einer hat Glück, einer hat Pech, aber auch für Riesenslalom fahren. Es sind zwar enge Torabstände, aber ich mag enge Torabstände und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es jetzt das Event auch gibt. Für normalen Riesenslalom gibt es sehr viel Aufschub und ich will auf jeden Fall mein Bestes geben die nächsten Tage.
Von Alex Schmidt gibt es also auch wenig Kritik am Format. Ihm taugt diese kurze Kurssetzung und der freut sich natürlich über sein erstes Weltcup-Podest. Ich habe schon angekündigt, noch ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die auch nicht so rund gelaufen sind bei diesem Event. Einerseits, bei jedem Start ist die Kamera exakt beim Start hat es umgeschalten, also zuerst hast du die Totale gesehen, wo du wirklich die ganze Piste gesehen hast und dann, wie die Athleten aus dem Tor rausgefahren sind, hat es umgeschalten auf diese kurze, näher dran, diese Kamera, die näher dran war und auf diesem Kran war, und du hast eigentlich dadurch, finde ich, nicht gesehen, wer jetzt besser rausgekommen ist. Auch wenn du dann halt nach drei Toren diese Perspektive gehabt hast, wo sie eigentlich nebeneinander waren, weil du dann eben sie bei einem Tor auf einer Linie gesehen hast. Aber trotzdem, das war, dass das keinem aufgefallen ist. Also ich habe das extrem verwirrend gefunden und so hat man eben nicht gesehen, wer irgendwie den besseren Start erwischt hat. Das war das Erste. Dann im OF, der Kommentator hat überhaupt gemeint, dass es für die 31 und 32 Platzierten keine Weltcup-Punkte gibt. Das ist schon der Fall. Wir wissen das, weil wir durch die Ergebnislisten immer durchschauen, auch schon in dieser Saison. Aber es zeigt halt auch, dass da noch ein bisschen Verwirrung herrscht bei diesem Format, finde ich. Aber das eben ist ja ungewohnt, dass die ersten 32 hier Punkte bekommen, eben wenn du dich qualifizierst für diesen Finaldurchgang dann eigentlich. Und dann das Dritte eigentlich ist, dass das Ganze auch ein bisschen zu lang ist, glaube ich, für ein attraktives TV-Format. Also einerseits habe ich mir sowieso, ich gebe es zu, die Quali habe ich mir nicht live angeschaut, da habe ich ausgeschlafen an meinem Sonntag. Diesen Quali-Lauf hätte es im OF auch live zu sehen gegeben. Da hätte man dann gesehen, dass Noël und Jules gleichzeitig gefahren sind und wirklich gleichzeitig beim selben Tor ausgeschieden sind, fand ich eigentlich ganz, ja, ganz lustig oder ein lustiger Zufall. Aber dann auch diese Finaldurchgänge, die haben halt insgesamt, ich habe mitgeschrieben, 1:20 gedauert. Natürlich hat es den Sturz von Simon Mauerberger gegeben, der hat jetzt auch nicht ewig lang gedauert, also es wäre vielleicht um 5 Minuten kürzer gewesen, aber das Format, das zieht sich dann schon sehr, vom allerersten bis zum letzten Lauf, das ist, glaube ich, auch nicht ganz attraktiv, ja. Du hast dann einfach viel zu viele Läufe über dieses ganze Event.
Meinst du jetzt mit Qualifikation?
Na, das sowieso, aber ist jetzt nur alleine für das Finale, für die besten 32, hat es schon 1:20 gedauert. Vom ersten bis zum letzten, bis dann wirklich der Sieger festgestanden ist. Mir ist das ein bisschen zu lang.
Ist für ein Wintersport-Event tatsächlich sehr lang. Ja.
Genau, also, stimmt, wenn man es halt mit anderen Sportarten noch vergleicht. Genau, ja. Ja. Genau, da hast du ja überhaupt. Ja.
Also du hast wenige Veranstaltungen. Wenn man jetzt bei Slalom, Riesenslalom oder beim Skispringen zum Beispiel, wenn wir da die Durchgänge trennen, ja, dann hast du letztlich im Wintersport, also mir fällt jetzt ad hoc kein Event ein, das so lange ist. Ja, du hast vielleicht noch eine Biathlon-Staffel, die in diese Richtung gehen kann, je nach Schneebedingungen und je nach Strecke, aber Biathlon ist per se natürlich telegener, als es diese Rennen sind. Und ja, ansonsten, wenn euch was einfällt, sagt es, aber mir fällt persönlich, und ich habe bekanntlich sehr viel mit Wintersport zu tun, mir fällt da wirklich nichts ein. Und wir nehmen jetzt mal die Summe von einem Einzel im Biathlon zum Beispiel, ja, wo sie alle 20 Kilometer laufen, bei den Herren und bei den Damen 15. Das zieht sich dann schon über 2, 2,5, teilweise länger sogar noch hinweg. Aber die Einzelperformances sind doch sehr lang und auch für ein Ski-Alpin-Rennen. Ja gut, okay, auf der anderen Seite haben wir Abfahrt und Super-G. Wenn du da streng genommen über 60 Fahrer am Start hast, zieht sich das auch so lange hin. Aber da ist es natürlich wieder so, dass sich diese Show, da wo sich alles entscheidet, die konzentriert sich da natürlich auch auf die ersten 20 bis 25 Fahrer. Und dann hast du dieses Thema auch in einer Stunde letztlich durch. Also ich verstehe das schon. Ja, es ist da dann auch wirklich sehr, ja, sehr langatmig, die Quali noch mit dazu genommen, da kommst du ja gar nicht mehr zu einem Ende, dann auch immer wieder jetzt diese Geschichte, da gibt's dann, in der ersten Runde gibt's dann 2 Duelle, ab dann wird plötzlich die Lostrommel rausgeholt, es ist alles nicht stimmig und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber mei, es ist eines der Lieblingskinder der FIS, ja, und weil es kommen ja Parallelrennen noch mit dazu, anstatt dass man wieder das Rad so ein bisschen zurückdreht. Und was natürlich Worst Case wäre, wenn Jules spricht von dem Boykott, wenn die Athleten irgendwann sagen so, nö, wir gehen da nicht hin. Aber auf der anderen Seite, dann erklär das jetzt mal, weil wir haben einen Gesamtweltcup, der extrem spannend ist. Und jetzt angenommen Christoffersen und Pantyro, rein hypothetisch, ja, Christoffersen und Pantyro sagen, ja, nee, wir schließen uns dem Boykott an und wir gehen da jetzt nicht hin zu diesem Rennen in Chamonix. Und der Alexander Armut-Kilde sagt, aber er selbst hat kein Problem damit, er fährt da hin. Und dann holt sich Kilde da 60, 80, im allerbesten Fall 100 Punkte. Und er gewinnt am Ende Kilde die Gesamtwertung. weil er 50 Punkte Vorsprung hat. Alles wie gesagt, in einer hypothetischen Blase, die ich jetzt hier gerade aufstelle. Und dann wird natürlich alles ad absurdum geführt. Also da muss eine Lösung und eine Regelung her, dass sich die Athleten damit wirklich arrangieren können und sagen, wir fahren dahin. Oder sie sagen alle, geschlossen, dann lassen wir es. Und dann finden die Events nicht statt.
Das Problem hast du ja eh immer. Also du brauchst halt eine strukturelle Änderung in der FIS. Das ist wirklich sowas wie, dass die Athleten generell mehr Mitspracherecht bekommen, weil sonst gibt es dann immer einen, der sagt, na, was heißt, das ist zu gefährlich, gell? Ihr seid ja verrückt, der Loic Meyer, der hat selber der jetzt nicht so geschwärmt davon, aber weiß nicht, der Alex Schmidt zum Beispiel, der hat gesagt, na sicher, ich fahre da noch 10, 15 Mal runter, ich habe überhaupt kein Problem damit, zu Recht auch, das wird es immer geben, das haben wir ja genauso bei einer Abfahrt, ist das jetzt zu gefährlich zu fahren, da wird es dann immer zwei, drei geben, die sagen, okay, ist ja nicht zu gefährlich, ich fahre schon und dann, da braucht es eben eine gemeinsame Stimme dann, dass das funktioniert, deswegen, ja, dieser Boykott ist natürlich auch höchst unwahrscheinlich, aber es ist wirklich sehr spannend zu sehen, dass sie es ansprechen, dass sie, ja, vielleicht denkt sich die FIS dann auch dabei, wenn sie diese Kommentare sehen, lesen, ja, da gehört noch was gemacht, ja. Eine Bemerkung habe ich noch, und zwar habe ich, ohne jetzt zu viel Eigenwerbung machen zu wollen, ich habe mit Axel Swindal gesprochen, ein Interview geführt fürs Box, leider nicht für diesen Podcast, aber da ist dieses Thema der Parallelrennen natürlich auch aufgekommen, und er hat gemeint, das ist gut, das Format, das passt, vor allem wenn es in die Städte geht, wenn es solche City-Events gibt, da sollte es aus seiner Sicht noch mehr geben auch, aber es sollte komplett unabhängig von dem Weltcup sein, es sollte da nur eine Spaßveranstaltung sein, es sollte wirklich hohes Preisgeld geben, aber eben keine Weltcup-Punkte. Das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber dann weiß man auch ein bisschen mehr als Läufer, finde ich, worauf man sich einlässt, wenn das dann wirklich eine Spaßveranstaltung sein soll. Ne?
Ja, den Ansatz hatten wir ja schon mal, dass es solche Rennen gab, die dann Einladungsrennen waren, wo jedem freigestellt war, kommst du oder kommst du nicht. Man hat vorher natürlich ausgelotet, wie hoch ist das Zuschauerinteresse, refinanziert sich dann die ganze Geschichte. Dann hat man entsprechend über Preisgelder, und solche Events sind natürlich auch Möglichkeiten, um Sponsoren zu präsentieren, hat man dann auch hochkarätige Athleten wirklich anlocken können, und die sind dann da gefahren. Und das, was Axel Lünz-Winder sagt, ist meiner Meinung nach die beste Lösung, die auf dem Tisch liegt. Und dann ist es jedem selbst überlassen, fahre ich da hin, fahre ich da nicht hin. Dann haben wir natürlich noch zwei weitere Probleme, die wir das ganze Jahr über schon mitnehmen, dass wir einerseits sagen, zu techniklastig der Weltcup-Kalender, zu vollgestopft, zu vollgepackt der Weltcup-Kalender. Damit hättest du auch diese zwei Probleme gelöst.
Genau, ja. Genau, ja. Absolut, ja. Du hast es gesagt, es soll mehr Parallelrennen geben. Das Parallelrennen in Davos in der nächsten Saison wurde jetzt in dieser Woche bestätigt, und das haben die Veranstalter von Chamonix dann auch getwittert, dort habe ich es gesehen, dass fürs nächste Jahr in Chamonix wieder gefahren werden soll, und zwar eine Abfahrt und ein Parallelriesenslalom. Also auch dort dieser Termin bleibt, und statt dem Slalom, den es am Samstag gegeben hat, soll es wieder eine Abfahrt geben in Chamonix. Gut, das ist glaube ich, schon ein guter Stichpunkt. Sprechen wir jetzt nochmal über das Sportliche und sprechen über den Samstag, hätte ich gesagt. Und zwar gab es dort eben den Slalom. Was mir vielleicht noch vorneweg auch aufgefallen ist, dass da überall Kandahar gestanden ist, irgendwie in der Vermarktung von den Chamonix-Rennen. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist ja Kandahar, die ist in Garmisch und nur dort. Und habe dann ein bisschen recherchiert, und das war für mich neu als langjähriger Fan vom Skiweltcup, vielleicht ist es dann auch neu für den einen oder anderen Hörer, dass das wirklich nochmal so in den Weltcup integriert ein Teil ist, wo mehrere Rennen zu diesen Kandahar-Rennen zählen. Das ist in diesem Jahr zum Beispiel Sestriere, Chamonix und Garmisch, die werden zusammengefasst und gemeinsam vermarktet als Kandahar-Rennen. Und der Name selber kommt ja eigentlich, das ist die drittgrößte Stadt Afghanistans, und das kommt früher von dem Kandahar-Ski-Club. Das war ein englischer Club, der benannt war nach einem englischen Heeresführer, und so ist dann dieser Name entstanden, und in Garmisch hat man sich dann diesen Namen auch genommen für die Abfahrtsstrecke, die es dort gibt. Genau, das hat mich ein bisschen verwundert, und genau. Und jetzt insgesamt in Chamonix grundsätzlich die Infrastruktur, das haben die zumindest im UEFA hat man das ein bisschen rausgehört, dass die Infrastruktur dort in Chamonix ja ein bisschen veraltet ist. Aber was man sagen muss, dass der Zuschauerzuspruch so hoch war, dass das sicher gerechtfertigt war, dass dort auch Weltcuprennen ausgetragen worden sind. Es war sogar so, dass der Co-Kommentator Thomas Sikora dann gar nicht von der Kommentatorenkabine in den Zielbereich kam zur Analyse. Dann ist er wieder zurück in die Kommentatorenkabine und hat dort die Analyse noch zu diesem Rennen gemacht. Also da waren wirklich sehr viele Zuschauer vor Ort, sehr energisch. Und natürlich mit Alexis Pinturault gibt es ja auch einen großen Kandidaten für den Gesamtweltcup. Da ist das Interesse sicher noch einmal größer. Und wenn wir jetzt über den Samstag und über den Slalom sprechen, dann gab es ja auch Grund zu feiern für die französischen Fans, denn Clément Noël hat den Slalom am Samstag gewonnen. Und zwar wieder zwei Überraschungsmänner vor Timon Haugan aus Norwegen und Adrian Pertl. Der Österreicher ist auf Platz 3 gelandet. Tobias, wie hast du dieses Rennen erlebt? Was liegt dir auf der Zunge?
Wahnsinnig spannend, wahnsinnig ereignisreich, weil wir super viele Ausfälle gesehen haben und super viele Einfädler dabei waren. Also wir haben allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ausfälle, die nicht, also im zweiten Durchgang. Genau. Ja. Mhm. Das heißt, 8 von 30 alleine sind ausgeschieden, darunter dann Namen wie Daniel Jühl, der die Bestzeit noch gefahren ist nach dem ersten Durchgang. Alexis Pinturault, der Henrik Kristoffersen hat im ersten Durchgang eingefädelt. Und wir wissen, hier geht es um den Gesamtweltcup. Das heißt, Pinturault hat hier eine Riesenchance gehabt, wirklich viele Punkte auf Kristoffersen aufzuholen und vielleicht sogar vorbeizuziehen an diesem Wochenende. Und auch er fädelt ein. Dann Stefano Groß, der mit der Startnummer 20 im ersten Durchgang überrascht hat, weil er da tatsächlich noch auf den dritten Platz vorgefahren ist. Und wenn wir uns mal anschauen, die Plätze 1 bis 8, ja, nach dem ersten Durchgang, da haben wir die Startnummer 4, 1, 6, 7, 5, 2, 8. Also, spricht dafür, dass die Piste dann doch am Anfang wirklich besser war. Ja. Und dass er mit der 20 dann noch reinfährt, und zwar auf den dritten Platz nach vorne, ist wirklich bemerkenswert. Aber hinten raus sind dann auch relativ hohe Startnummern gekommen. Also die Piste war jetzt nicht so krass wie in Schladming zum Beispiel, wo wir ja einen konstanten Abbau gesehen haben, sondern sie war dann am Ende des Tages doch relativ stabil. Aber gerade am Anfang merkt man, ich meine, das ist schon eindeutig, wenn von den ersten 8, wenn da 7 Stück zwischen den Startnummern 1 und 8 liegen, hat das schon eine Aussagekraft. Also wir haben dann diese extrem vielen Ausfälle, die wir da im zweiten Durchgang haben. Und das wirbelt so ein Feld natürlich durcheinander und sorgt dann dafür, dass Fahrer wie Timon Haugan oder auch Adrian Pertl, dass sie die Gunst der Stunde und die Chance nutzen und da eben reinfahren. Und wenn ich vielleicht das, was mich wirklich beschäftigt hat, ich habe es dir auch geschrieben, es ist ja wirklich ein Treppenwitz, dass nach diesem Wochenende, wo wir einen Slalom am Samstag fahren und einen parallel Riesenslalom am Sonntag fahren, dass im Dreikampf um die Gesamtwertung Alexander Ormuth Kilde mit den meisten Punkten nach Hause fährt. Das finde ich aber witzig, weil ja. Wir haben es ja jetzt schon besprochen und es ist so, dass er im parallel Riesenslalom hat Kilde den 7. Platz belegt, Kristoffersen den 10. Platz belegt, Pinturault den 13. Platz belegt. Und im Slalom, da wo Kilde dann entsprechend nicht am Start ist und auch keine Punkte holt, scheidet Kristoffersen im ersten Durchgang aus und Pinturault im zweiten Durchgang aus. Das heißt, die machen da beide eine Nullnummer und einen Tag später holt Kilde 36 Punkte, Kristoffersen 26 und Pinturault 20. Und dass so nach so einem Wochenende Kilde der Gewinner ist, ist für mich im übergeordneten Segment eine riesensportliche Nachricht, weil man ist eigentlich von ausgegangen, er wird da einige Punkte verlieren. Und jetzt macht er sogar noch 10 Punkte bzw. 16 Punkte gut. Und abwarten, sowas, Freunde, kann am Ende, kann sowas, da können wir uns vielleicht noch ganz am Ende an dieses Chamonix-Wochenende zurückerinnern.
Absolut, ja. Also Kilde da geht aus dem Technikwochenende mit den meisten Punkten heraus. Das ist wirklich irre. Ja. Was auch irre ist, aus österreichischer Sicht, und ich muss die Chance natürlich nutzen, wenn aus Podest fahrt, Adrian Pertl war mit, jetzt muss ich nachschauen, 23 Jahre und 9 Monate ist er alt und er war der Älteste auf dem Podest. Er war der Älteste von den dreien. Und du hast es schon gesagt, auch ein bisschen, dass die Piste, wie die war, darauf geht Pertl auch ein. Ist ein bisschen ein längeres Statement. Ich habe ein paar Antworten aus seiner PK zusammengeschnitten, wo er gleich einerseits über das Rennen spricht, andererseits woher er auf einmal überhaupt kommt, weil vor ein paar Monaten oder Wochen hat ihn noch keiner gekannt und er spricht dann auch noch über den Vergleich mit dem Europacup, vor allem was die Pisten anbelangt. Hör mal rein, was Adrian Pertl zu seinem dritten Platz in Chamonix sagt.
First run was with a 9 position was really good for me and yeah. After second run across the finish line and I was second, I thought, yeah, it's okay, another top 10, I'm super happy, and I don't know what I say because it's so unbelievable and amazing, and the last month was crazy with the 8th place in Kitzbühel.
With best time in second run?
Yeah. Yeah. First time in second run and then best time and now the podium, so yeah, the last 2 years was not that easy for me because it was the first 2 years in the European Cup and it don't work as good and yeah, it was a hard time for me and now this year it's amazing how good the season runs and hopefully it could go on this way. For me, I feel free and I can attack every race and I don't have pressure because for me, I only can win when I'm on start. And yeah, I think that's good for me. And today was a good race for the whole team. So I think 3 guys in the top 7 or top 8. So hopefully everybody in Austria is happy now. Yeah, for me in the European Cup, I have better number, like 5 out of from 1 to 7, and now I've in World Cup the number is not that good, but the track is also better than European Cup sometimes, and so you can ski very good with higher bibs in World Cup, and that's in European Cup not that easy.
Adrian Pertl, der Drittplatzierte vom Slalom in Chamonix, er sagt, dass die Pisten im Weltcup einfach besser sind als im Europacup und diese guten Pisten haben ihm eben auch dazu verholfen, dass er da mit Startnummer 73 in Kitzbühel so weit vorne gelandet ist. Mittlerweile hat er eine Startnummer in den ersten 30 und ja, er hat gemeint, er hofft, dass jetzt jeder Österreicher happy ist. Wenn man dann das Ergebnis vom Sonntag hernimmt, nicht so ganz, aber grundsätzlich war das natürlich sollte ein bisschen den Druck nehmen nach der Watschen, die es eigentlich in Garmisch-Partenkirchen im Riesenslalom gegeben hat für die Österreicher mit Michael Matt auf Platz 4, ein weiteres Top-Resultat. Der hat die Laufbestzeit im zweiten Durchgang eingefahren und der hat es verstanden am besten, diese Pistenverhältnisse, die waren ja ein bisschen komisch, weil es einerseits, Es gab so krasse Unterschiede vom Start bis ins Ziel. Also es war hin und wieder eine Eisplatte drin. Das haben wir dann auch im Parallelrennen am Sonntag gesehen. Es war aber dann auch hin und wieder griffig. Und das Terrain an sich, der Hang ist ja gar nicht so schwierig. Das ist eigentlich ein relativ flacher Hang, aber durch die Kurssetzung war es dann doch relativ trickreich und ich finde, die Kurssetzung hat dann auch das Maximum eigentlich rausgeholt aus diesem Gelände und das hat es zum interessanten Rennen gemacht. Eben, Michael Matt auf Platz 4 und dann mit Marco Schwarz noch auf Platz 8 ein weiterer Österreicher in den Top 10. Bei Marco Schwarz, finde ich, ist mir jetzt schon ein bisschen aufgefallen, dass er im zweiten Durchgang eben ja, hin und wieder ein bisschen zurückfällt. Gut, wir haben in Schladming auch den Ausfall gesehen. Es ging auch einmal in die andere Richtung, wo er in Adelboden dann noch auf Platz 3 vorgefahren ist. Aber grundsätzlich tut er sich vielleicht auch ein bisschen schwerer, wenn die Piste nicht mehr ganz so gut ist, da noch eine Topzeit hinzulegen. Er war nach dem ersten Durchgang 5. und ist dann auf Platz 8 zurückgefallen. Dennoch 3 Österreicher dort vorne drin. Ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz okay für den Status und die, ja, das Level, das derzeit der ÖSV da einnimmt.
Ja, also es wird ja immer offensichtlicher, die ganz großen Probleme hat der ÖSV im Riesenslalom. weil du im Slalom wirklich immer wieder Leute dabei hast, die da auch ganz vorne mitfahren.
Genau. Und vielleicht noch ein paar Worte zu Timon Haugan, der Zweitplatzierte. Der war bislang, bestes Resultat war ein 12. Platz, den hat er in Kitzbühel eingefahren, also auch da erst eigentlich in den letzten Wochen wirklich emporgekommen. Und er hat gemeint, ja, dass er schon recht früh davon geträumt hat, einmal der beste Skifahrer zu werden. Und das ist halt jetzt wirklich interessant, dass er, der ist so jung noch, der Kerl, dass er gesagt hat, dass Swindal und Jansrud irgendwie so seine Vorbilder waren, wie er Kind war. Also gar nicht mehr diese Lasse Schüss oder Chetil André Aumont, sondern wirklich schon eigentlich die Generation, die zum Teil jetzt auch noch fährt, die hat ihn dazu motiviert und irgendwie da den Weg in den Weltcup zu schaffen. Ja, gut. Sprechen wir vielleicht auch noch über die Schweizer, das ist noch ein Thema. Da haben wir ja eben schon Daniel Jühl mit seinem Ausfall nach Halbzeitführung gesprochen. Der hat sich geärgert bei seinem Einfädler. Ramon Zehnhäusern auf Platz 5 gelandet als bester Schweizer. Und dann ja auf Platz 13 Loic Méard, auf Platz 15 Reto Schmiediger, noch zwei weitere Schweizer in den Punkterängen, aber für das Niveau, für das, was sie drauf haben, was wir jetzt auch schon gesehen haben in der Saison, sind sie wahrscheinlich gar nicht so zufrieden mit diesem Resultat.
Nee, bei Zennhäuser, wenn ich kurz rein darf, fällt mir auf, dass er oft Probleme im Zweiten hat. Dass er oft gute Ausgangspositionen im zweiten Durchgang nicht bestätigen kann. Also das war jetzt nicht das erste Mal im Laufe der Saison und ich glaube, er ist damit nicht zufrieden, weil er ja oft wirklich andeutet, welches Potenzial er auch hat und er ist noch vom 7. auf den 5. nach vorne gefahren. Ja, also rein ergebnistechnisch war das eine Steigerung, aber es war wieder die 14. beste Zeit und anhand der ganzen Ausfälle, die ich schon geschildert habe, hat er im Endeffekt da mit der 14. besten Laufzeit, also vor ihm liegt Noel, 8. beste Laufzeit im zweiten, Haugan, 3. beste Laufzeit, Pertl, 4. beste Laufzeit, Matt, beste Laufzeit. Und dann kommt er mit der 14. besten Laufzeit. Also ordne ihn mal in das Segment ein mit den besseren Laufzeiten oben, dann kann es da natürlich locker aufs Podium gehen. Und das ist das, was bei Zennhäusern so ein bisschen das Problem ist.
Willst du noch etwas zu den Deutschen sagen, bevor wir dann zu den Frauen in Garmisch-Partenkirchen wechseln?
Ich zitiere Linus Strasser aus den sozialen Medien. 100% Risiko, 75% einwandfrei, aber 0% Ausbeute. Manchmal ist das echt ärgerlich. Also, er spricht auf sich an. Er ist im ersten Durchgang ist er wieder so ein bisschen der neue Strasser, der nicht gleich alles reinpumpt, sondern der erstmal schaut, dass er dann auch mit dabei ist und dass er da sich eine gute Ausgangsposition verschafft für den zweiten Durchgang. Da hat er den 10. Platz belegt, wunderbar. Und dann kommt im zweiten Durchgang eben da wollte er dann schon mehr ein bisschen Risiko gehen. Da ist der Einfädler dann drin und am Ende ist der Linus Strasser ausgeschieden. Ja, so langsam, also ein bisschen konstanter wär mir bei Linus Strasser lieb, aber ganz ehrlich, lieber so und lieber mal ein bisschen riskieren und dann auch regelmäßig die Top 10 fahren, als viel zu wenig riskieren, was ja immer so ein bisschen sein Problem war und da ohne Power zu fahren und dann nicht mal den zweiten Durchgang sehen. Genau, Anton Tremmel, jetzt das zweite gute Ergebnis in diesem Kalenderjahr, der dann 16. geworden ist. Und der 29. war nach dem ersten Lauf die 11. beste Zeit fährt im zweiten Durchgang. Und da ja mit den Top 16 eigentlich auch wieder ein gutes Ergebnis zeigt, das positiv hervorzuheben. Ja, und den Rest, das sparen wir uns.
Was wir uns nicht sparen, sind die Rennen der Frauen in Garmisch-Partenkirchen. Ja. Und zu denen kommen wir jetzt nach einer kurzen Pause. Nach den Männern sind auch die Frauen nach Garmisch-Partenkirchen gereist und haben dort eine Abfahrt und einen Super-G absolviert. Die Bedingungen in Garmisch-Partenkirchen waren keine einfachen, vor allem für das Organisationskomitee, für das Team, das dort an der Strecke gearbeitet hat, denn unter der Woche hat es sehr große Neuschneemengen gegeben. Es hat gestürmt, das ist ja bis jetzt auch noch der Fall. dass in Deutschland da wirklich so ein bisschen durch diesen Sturm Infrastruktur lahmgelegt ist. Es hat die Netze rausgerissen ein bisschen, diese A-Netze und B-Netze, die haben wieder neu aufgebaut werden müssen. Es war nicht einfach, auch ein Abfahrtstraining musste abgesagt werden, aber dann zu den Rennen selber war eigentlich wirklich sehr gutes Wetter, muss man sagen, und da dann auch die Bedingungen sehr, sehr gut. Und das hat sich, Tobias, das wird dich freuen, bei der Abfahrt am Samstag, Viktoria Rebensburg ist damit am besten zurechtgekommen mit diesen tollen Bedingungen und hat dort wirklich in beeindruckender Manier das Rennen gewonnen.
Ja, und wie? Also das war, ich habe es im Live-Ticker bei Chiemgau24 auch geschrieben, das war eines der besten, die besten Fahrten ihrer Karriere. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das komplett von oben bis unten so eine aggressive, so eine technisch saubere, auf dieser extrem anspruchsvollen Piste. Also der DSV-Alpindirektor Wolfgang Meyer hat auch gesagt, dass die Strecke schon am Limit ist für ein Damenrennen und dass die sogar schwerer zu fahren ist als das Herrenrennen die Woche vorher. Und also was die Viktoria da gefahren ist, auf dieser eisigen Piste, Wahnsinn. 61 Hundertstel hat sie Vorsprung dann auf Federica Brignone, die als zweite Läuferin da eine Richtzeit gesetzt hat, an der sich alle anderen abgearbeitet haben. Dann kam die Vicky und ist dann mit der Startnummer 8, also da ein sagenhaftes Rennen gefahren. Und das nach all den Wochen, wo es diese Diskussion gab, nach der Kritik eben von Wolfgang Meyer, auch an Trainingsart und Umfang. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich würde dazu gleich gerne auch noch was sagen, weil sich beide dazu geäußert haben am Wochenende, dass sie das so hinter sich lässt beim Heimrennen, das so ausblenden kann und das so nach unten knallt. Eine riesen Atmosphäre. Und ja, letzte Woche gewinnt Thomas Dresen die Abfahrt in Garmisch und eine Woche später Viktoria Rebensburg. Irre.
Wahnsinn. Ein Traumszenario, ja.
Traumszenario, das aus diesem Traum sind wir leider am Sonntag dann sehr, sehr schnell aufgewacht. Und ja, da können wir gleich noch sprechen, dass sich die Viktoria dann da verletzt hat und die Saison beenden muss. So viel schon mal vorneweg. Aber das, was sie am Samstag geliefert hat, war allererste Sahne. Esther Ledecka ist Dritte geworden, schon mit 83 Hundertstel. Und wenn man sieht, welche Abstände sich da ergeben haben, dann kann das diese Leistung von Viktoria Rebensburg nur noch, kann man nicht hoch genug einschätzen, dass zum Beispiel eine Corinne Sutter, die dann einen Tag später den Super-G gewinnt, dass die eine Sekunde als Fünftplatzierte eine Sekunde zurücklegt, dass wir auf Platz 10 Elisabeth Reisinger, ich nehme jetzt einfach nur die Platzierungen so ein bisschen als Richtwert, die 10-Platzierte 1,8 Sekunden zurück, die 20-Platzierte 2,7 und für den 30. Platz an der Veit, wo es noch Punkte gibt, sind es 3,55 Sekunden. Also das sind ja Dimensionen, die wir so in der Abfahrt eigentlich auch nicht mehr sehen heutzutage. Ja. Und deswegen, ich habe es gesagt, eines der besten Rennen, das ich jemals von Viktoria Rebensburg gesehen habe.
Es war ihr 19. Weltcup-Sieg. Nur Lara Gut-Behrami und natürlich Michaela Schifflin haben von allen aktiven Rennläuferinnen mehr Siege gefeiert bis jetzt. Es war der erste in einer Abfahrt.
Ja, genau, sie hat jetzt Riesenslalom, Abfahrt und Super-G gewonnen.
Super-G, genau. Ja.
Und das bedeutet ihr viel, hat sie auch gesagt, weil das natürlich für eine Vielseitigkeit auch spricht. Und als Slalom wird sie nicht mehr gewinnen in ihrem Leben, aber dass sie da drei von, jetzt nehmen wir parallel mal aus, dass sie drei und Kombination, dass sie drei der vier Hauptdisziplinen jetzt gewonnen hat, super. Maria Risch zum Beispiel hat auch drei von vier gewonnen, die hat nie einen Riesenslalom gewonnen. Also da spielt sie auch in der ganz obersten Kategorie, spielt sie da mit. Sorry, jetzt darfst du.
Nein, alles gut. Lass mal kurz Viktoria Rebensburg auch zu Wort kommen. Was sagt sie zu diesem Sieg in Garmisch-Partenkirchen?
Ich muss sagen, letzte Woche den Tom, wo ich gesehen habe, das fand ich extrem inspirierend. Weil man doch einfach mal wieder gesehen hat, was es bedeutet, beim Heim-Weltcup ganz oben zu stehen. Und bei mir kommt halt jetzt auch noch dazu, dass ich noch keine Abfahrt gewonnen habe. Und das macht das Ganze natürlich schon noch extrem speziell, dann eben gesagt, ist dann vor heimischem Publikum, vor der Familie, vor vom Fanclub, von Freunden, das zu schaffen, ist dann wirklich ganz was Besonderes.
Ja, Tobias, mit Inspiration durch die Fahrt von Thomas Dresden eine Woche zuvor, also zum Sieg gefahren. Du wolltest noch kurz das Thema ansprechen, diese internen Diskussionen, die es gegeben hat, auch mit dem Alpin-Chef bei den Damen im DSV.
Genau, also gehen wir kurz zurück. Das haben wir auch schon in Ausgaben von vor 3-4 Wochen, glaube ich, thematisiert, dass Wolfgang Mayer, der Alpin-Direktor Viktoria Rimsburg, da in einem Interview schon recht deutlich kritisiert hat. Es ging darum, dass man im Riesenslalom den Anschluss, dass sie da so ein bisschen den Anschluss verloren hat. Da ging es um Trainingsumfang. Also es wurden da Stellen aus dem Interview herausgenommen, wo es hieß, dass andere mehr trainieren und mehr investieren und dass man, wenn man im Riesenslalom zurück ins oberste Regal will, da auch mehr investieren müsse. Und die Viktoria hat das natürlich so nicht auf sich sitzen lassen und hat dann wiederum auch über die Medien geäußert, dass sie das alles so nicht nachvollziehen kann und dass ihr das so nicht gefällt, was da kommuniziert wird. Und ja, es haben sich jetzt, in Garmisch waren natürlich beide da und es haben sich beide zu Wort gemeldet und es sieht jetzt so aus, dass man sich jetzt zusammensetzen will. Also am Samstag hat man darüber gesprochen und gesagt, dass man bisher noch keine Zeit hatte, also Wolfgang Mayer auf der einen und Viktoria Rimsburg auf der anderen, dass sie durch den ganzen Terminstress, weil Wolfgang Mayer natürlich viel bei den Herren auch mit dabei ist, dass sie noch nicht die Zeit gefunden haben, in Ruhe sich zusammensetzen und über die Thematik mal zu sprechen. Das war so der Standpunkt von Rimsburg, die gesagt hat, das machen wir alles. Jetzt will ich mich auf den Sport konzentrieren und dann reden wir drüber. Und Wolfgang Mayer betont immer wieder, dass aus diesem Interview, das er gegeben hat, wirklich einzelne Passagen gezielt herausgenommen wurden und die dann über die Medien entsprechend aufgebauscht wurden. So, ich war nicht dabei bei diesem Gespräch, ich kenne das Interview nicht, deswegen lasse ich das so stehen, ohne es einzuordnen. Aber Lukas, wir beide wissen, dass medial, wenn man sich entsprechende Stellen rauspickt, und die dann entsprechend in ein bisschen vielleicht ein anderes Konstrukt verpackt, dass man medial schon mehr aufbauschen kann, als in dem Interview tatsächlich gesagt werden sollte. Weil Wolfi Mayer auch betont, es ging hier wirklich rein um die Disziplin Riesenslalom. Und es ging nicht um das Gesamtbild, das Viktoria Rimsburg in der Saison abgeht, sondern wirklich nur Thema Riesenslalom. Mhm. Und es ist dann de facto, und jetzt kommt so ein bisschen meine Einschätzung dann auch mit dazu, dass es im Riesenslalom einfach eine Leistungsdichte gibt, die exorbitant hoch ist inzwischen, die da so angestiegen ist, dass man wirklich extrem viel Aufwand betreiben muss, um in dieser Disziplin ganz oben mitzufahren. Das war vor 1-2 Jahren, als Rimsburg regelmäßig da Top 3 gefahren ist, war das sicherlich noch ein bisschen anders. Bester Indikator dafür ist ja, dass Michaela Schifrin diese Dinge auch nicht reihenweise gewinnt. Ganz im Gegenteil, sondern dass selbst eine Schifrin sich damit schwer tut. Dann haben wir natürlich Faktoren dabei, dass Rimsburg Speed und Riesenslalom fährt. So, es ist für jemand, der nur Riesenslalom fährt, einfacher. Oder Riesenslalom, der nur Technik fährt, ist es einfacher, sich da entsprechend von der Trainingssteuerung natürlich drauf einzustellen. Bei Viktoria ist es schwieriger. So, sie ist dann jetzt auch 30 Jahre alt. Sie ist keine 24 wie eine Petra Vlhová oder eine Michaela Schifrin oder eine junge Fahrerin wie Marta Bassino oder so. Sie muss da halt eben auch genau steuern. Ja, und jetzt schweife ich schon wieder ab. Es wird jetzt tatsächlich so sein und leider hat die Viktoria jetzt Zeit. Wir kommen gleich zum Super-G, dass man sich da jetzt zusammensetzt und das dann klärt. Aber eins muss ich jetzt mal so ein bisschen als kritischen Punkt auch anbringen, dass es überhaupt so weit kommt und das so ein großes Thema ist inzwischen in Deutschland, so weit darf es nicht kommen. Ich glaube, wenn es Probleme gibt und wenn man solche Eindrücke hat, wie es der Wolfgang Mayer hat, dann sollen die sich doch erst bitte selbst zusammensetzen und dann kann man an die Presse gehen. Aber dass diese Wege nimmt, ist unglücklich. Hat man, glaube ich, auch eingesehen im Deutschen Skiverband und man kann da jetzt auch wieder auf die Bremse treten. Das ist alles nicht so groß und so dramatisch, wie es jetzt dargestellt wird. Also Wolfgang Mayer ist da schon auch zurückgerudert und hat gesagt so, hey Leute, dreht's mir nicht die Worte oder macht meine Worte nicht größer als sie waren. Wir werden das alles klären und die Victoria hat es mit ihrer Leistung jetzt auch auf die Piste gebracht und gesagt, so schlecht steht es um ihren Trainingszustand nicht, wie das dann einige Medien auch aus diesen Sätzen entsprechend herausinterpretiert haben, weil aus einer disziplinspezifischen Kritik ein Gesamtbild zu gestalten, finde ich für schwierig. Wir selber sind bei Chiemgau 24 auf den Zug auch nicht aufgesprungen, weil das so nicht gemeint war von Wolfgang Mayer.
Na bitte, alles wieder so weit, so gut im DSV, sehr gut. Was mir noch aufgefallen ist, am Samstag schon, Federica Brignone, abgesehen davon, dass sie jetzt in 4 der letzten 5 Rennen aufs Podest gefahren ist und wir schon gesprochen haben, wie irrsinnig konstant sie ist, gibt jetzt Interviews auf Deutsch. Das ist mir neu. Mhm. Sie hat auf einmal im OF Deutsch gesprochen. Sehr cool natürlich. Wird ihr wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass das auch noch ein Markt ist, den sie dann da besser bespielen kann, wenn sie auf Deutsch spricht. Aber das hat sie natürlich auch. Ist immer Wahnsinn, wie ich dann die Leute sehe, wie sie auf einmal eine neue Sprache auspacken und das ziemlich gut drauf haben. Die ist eben Zweite geworden. Und ein zweiter Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ich habe es auf Twitter entdeckt, das hat Eric Williamson, den ich in Lienz getroffen habe, getwittert, dass in den 10 letzten Weltcup-Abfahrten bei den Frauen 10 unterschiedliche Siegerinnen ganz oben gestanden sind auf dem Podest. Also das ist wirklich eine Disziplin, die sehr hart umkämpft ist und wo es einfach derzeit auch keine Seriensiegerin gibt. Und ja, das gefällt uns natürlich als zu 80% neutralen Zuschauern sehr gut und bin gespannt, wie das jetzt dann noch im Rest der Saison verläuft. Gut, kommen wir zum Sonntag, hätte ich vorgeschlagen, zum Super-G. Es hat dort die Piste, die war deutlich härter, das Ganze hat angezogen. Die Kurssetzer haben auch versucht, durch ein bisschen eine drehendere Linie das Tempo rauszunehmen. Was mir auch vielleicht auch noch zur Abfahrt, es hat ja im letzten Jahr doch einige Stürze gegeben, sogar vor allem bei diesem Seilbahnsprung. Weiß nicht, ob sich da ein paar noch erinnern können dran. Den haben es ja auch versucht, so weit wie es geht, nur irgendwie möglich ist, zu entschärfen. Und das war auch im Super-G eben der Versuch zumindest, aber was es eben schwierig gemacht hat auch, ist, dass es ähnlich wie was wir bei den Herren vorher besprochen und beobachtet haben, dass es eben hin und wieder eisig war und hin und wieder griffig und dann ist es natürlich gefährlich, weil dann stimmst du dein Material auf eine extrem eisige Piste ab und dann greift der Ski aber auf einmal. Bevor ich da zu viel erzähle, lasse ich einmal Nicole Schmiedhofer drüber reden, weil die hat das auch sehr gut dann noch in der Pressekonferenz nach dem Rennen beschrieben.
Naja, man muss einmal erstens einmal allen Danke sagen, die was auf der Piste gearbeitet haben, weil ich glaube, wenn man das gesehen hat nach dem Herrenrennen, wie brutal zart das Bananen war, was jetzt da für Arbeit dahinter steckt. Es ist unglaublich, dass da überhaupt eine Rennen stattfinden haben können. Von gestern auf heute hat sich einfach das verändert, dass wir teilweise auf der nicht mehr auf der Abfahrtslinie waren. Und da ist sehr viel Wasser teilweise reingegeben worden, wo dann teilweise ein griffiges Eis war und dann aber so richtig glattes Eis. Und das hat einfach so oft gewechselt. Das hat man, glaube ich, gesehen, dass sich jeder sehr, sehr schwer tut. Und du fährst auf den Schwung hin, fühlst dich gut und im nächsten Moment rutscht aber alles weg. Und das war ganz schwierig und vor allem auch unten im unteren Teil, dass man da noch richtig pushen kann. Da haben teilweise schon die Kanten von den Ski ein bisschen nachgelassen, weil es so ein grober Schnee ist. Also da hast du nicht mehr den Kantengriff, wie du es am Start hast. Und ich glaube, das hat das Ganze noch schwieriger gemacht.
Nicole Schmiedhofer beschreibt ein Phänomen, das ich bis jetzt, Tobias, du bist ja auch ein Formel-1-Fan oder Experte oder zumindest aufmerksamer Beobachter, dass ich das eigentlich nur vom Motorsport gekannt habe. Sie hat gemeint, dass die Kanten dann im unteren Bereich schon eigentlich ein bisschen stumpf waren, dass die schon ein bisschen abgefahren waren, wie eben auch Reifen bei der Formel 1 oder im Motorsport. Also das ist auch etwas, was ich so noch nicht so oft gehört habe und das beschreibt dann auch noch sehr gut, wie diese Verhältnisse, wie schwierig diese Verhältnisse waren.
Absolut, ja.
diese Verhältnisse, kommen wir vielleicht kurz zu den Top 3, bevor wir dann über das größere Ganze noch sprechen. Corinne Suter hat ihren ersten Super-G in ihrer Karriere gewonnen, nachdem sie ja die erste Abfahrt vor wenigen Wochen erst gewinnen konnte. Corinne Suter hat gewonnen vor Nicole Schmidhofer, 43 Hundertstel haben ihr gefehlt, und auf Platz 3 Wendy Holdener, 7 Zehntel hinter Suter. Was generell ein bisschen aufgefallen ist, dass eben erneut die Technikerinnen gar nicht so schlecht abgeschnitten haben. Auch Petra Vlhová ist wieder gefahren. Wir haben ja davon gesprochen, dass das erst fürs nächste Jahr irgendwie ein Aufbau ist. Die nimmt jetzt auch jedes Rennen mit, ist auf Platz 9 gefahren. Marta Bassino auf Platz 10, die wir auch eigentlich nur von starken Riesenslaloms zumindest in den ersten Wochen der Saison gekannt haben. Das war also erneut so, dass die Technikerinnen dort sehr gut abgeschnitten haben. Aber natürlich ein großer Punkt, den es zu besprechen gibt, sind natürlich die Stürze, die Verletzungen dann auch, die passiert sind. Einerseits hat Sofia Gottscher erwischt, andererseits Viktoria Rebensburg. Tobias, magst du kurz zur Vicky ein bisschen was erzählen?
Genau, dann kannst du danach kurz zu Sofia was sagen. Also Vicky, natürlich mit dem guten Gefühl aus dem Samstag ins Rennen gegangen. Oben war sie leicht zurück, hat dann aber Zeit aufgeholt und ist dann Einfahrt in die Hölle, in diese Passage, in diese wirklich schwierige Passage, ist sie verkantet und hat bei einem hat einen Schlag bekommen, ist verkantet bei einem Linksschwung und es hat ihr dann die Beine auseinandergerissen und sie ist auf ein Tor geknallt und da hat sie es richtig abgeräumt von der Piste. Und ja, sie ist dann erstmal liegen geblieben, ist dann aber aufgestanden und ist auch selbstständig ins Ziel gefahren. Aber dabei hat man schon gesehen, irgendwas ist mit dem linken Knie, mit dem linken Bein nicht in Ordnung. Sie hat dieses Bein eben angehoben, also sie ist eigentlich nur auf dem rechten Ski nach unten gefahren und natürlich, sie hat ausfahren lassen. Nicht, dass jemand, der es nicht gesehen hat, das falsch versteht. Sie ist da ganz bedacht runtergefahren. Und ja, zunächst hat sie unten auch gesagt, dass es dass alles okay ist. Sie hat sich das Knie angeschlagen und das war nur dieser heftige Aufprall an der Stange von der Geschwindigkeit. Und dass die Bänder wohl erstmal nicht betroffen sind. Aber es hat sich dann leider herausgestellt, wenige Stunden später, sie ist dann natürlich auch ins Krankenhaus gegangen und bei einer MRT-Untersuchung hat sich herausgestellt, dass eine Tibia-Kopf-Impressionsfraktur im linken Knie und eine Innenbandüberdehnung diagnostiziert wurde. Ich bin kein Mediziner, aber es ist leider so gravierend, dass sie 6 bis 8 Wochen nicht Skifahren darf. Damit ist die Saison für sie gelaufen. Sie muss nicht operiert werden. Sie selbst hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, ich habe noch einmal Glück im Unglück gehabt, alle Bänder haben gehalten. Also es hätte sie natürlich, und wer den Sturz gesehen hat, das sah echt übel aus, ja, wie sie ihr da die Beine auseinanderzieht und wie man schon merkt, oh, das linke Knie, das verdreht sich. Da hätte man auch wirklich Schlimmstes befürchten können, dass da eventuell ein Kreuzband durch ist und dass sie mit ihren 30 Jahren sich so eine Verletzung dann zuzieht, das wäre natürlich ein richtiger Schlag gewesen, aber weil sie hat jetzt 6 bis 8 Wochen Pause, die Saison ist gelaufen. Wir fahren, glaube ich, Ende März ist dann das Saisonfinale in Cortina. Also das ist nicht mehr möglich und sie soll jetzt einfach zur Ruhe kommen. Und die Saison war so intensiv und sie hat ihre 2 Weltcupsiege geholt, sie hat ihre Akzente gesetzt und sie wird da jetzt ganz in Ruhe auf die neue Saison hinarbeiten und ich bin bei ihr. Glück im Unglück. Schade ist natürlich trotzdem und ein großer Rückschlag fürs deutsche Team, weil es jetzt natürlich schwer wird, da vorne anzugreifen. Kira Weidle hat ein ganz ordentliches Wochenende gefahren, um vielleicht die Deutschen jetzt kurz dann damit auch abzuschließen. Die ist 13. geworden in der Abfahrt und ist 21. im Super-G geworden. Sie war krank, sie hat ja Rosa Kutor auch, ist sie schon gar nicht mehr gefahren in der Woche davor, weil sie eben diesen grippalen Infekt hatte und auf so extrem schwierigen Strecken angeschlagen gesundheitlich. Sie war zwar wieder gesund, aber klar fehlen dir dann da die entsprechenden Kräfte und die Körner, die du brauchst auf so einer Strecke. Dafür war die Leistung gut, aber es reicht halt bei ihr auch momentan nicht für Podestplätze und das wird jetzt fürs deutsche Team schwierig, da anzuknüpfen. Also, ja. Gute Besserung, Viktoria Rebensburg, erhol dich gut und komm nächstes Jahr so stark und so begeisternd zurück, wie du uns jetzt in Garmisch auch das gezeigt hast, was du kannst. Und jetzt ist ja die Zeit dann da, dass sie sich mit Wolfi Meier auch mal ausspricht und dann können wir nächstes Jahr bei Null starten. Alles gut.
Ja, Saisonende für Viktoria Rebensburg, aber auch ja. für einen anderen großen Namen, für Sofia Gotscher, die ja im unteren Streckenbereich gestürzt ist. Da ist sie zuerst Vollgas gegen ein Tor gekracht, schon am Boden liegend und dahin rutschend. Da habe ich mir gedacht, hoffentlich hat es da nicht was auf den Kopf abbekommen, weil das hat in der Zeitlupe so ausgeschaut. Sie hat sich noch mit dem Arm da irgendwie das Tor wegblocken können, aber dabei, und dann hat sie es recht hässlich verdreht, ist sie da im Netz gelegen, da hat es recht lang gedauert, bis sie da wieder rausgekommen ist, ist dann auch selber noch ins Ziel gefahren, aber sie hat sich den linken Arm gehalten und da ist jetzt auch eben ein Armbruch festgestellt worden, der ist auch gleich operiert worden, sogar noch in Garmisch-Partenkirchen. An ein Rennen in dieser Saison ist bei ihr jetzt auch nicht mehr zu denken. Also die hat auch schon in den letzten Jahren jetzt einige Verletzungen hinnehmen müssen. Ja, also sie kann auch kein Rennen mehr bestreiten. Ich finde, das letzte Wort sollte dann doch noch der Siegerin gehören, Corinne Suter, die jetzt, die aus meiner Sicht wirklich derzeit im Weltcup die schnellste Speedläuferin ist generell. Sie ist nicht immer die Beste, weil sie eben hin und wieder vielleicht einen Fehler einbaut, aber ihr Grundspeed ist einfach bestechend schnell und das zeigen auch die Weltcup-Wertungen. Sie ist nämlich jetzt Erste im Abfahrtsweltcup und auch im Super-G-Weltcup und das, obwohl sie vor dieser Saison noch nicht einmal ein Rennen im Weltcup in diesen Disziplinen gewinnen konnte. Was sagt sie denn dazu, dass sie jetzt eben demnächst in den nächsten paar Wochen nur mehr mit roten Leibern an den Start geht?
Also erst, wenn ich diese Nummer angezogen habe, also mit den Punkten und so bin ich sehr schlecht. Aber das ist jetzt auch nicht mein grosses Ziel. Ich möchte einfach jedes Rennen für Rennen nehmen und möglichst schnell Skifahren. Ja, ich denke, heute sicher mal feiern und nachher die nächste Woche etwas ruhiger, weil es war jetzt doch eine intensive Zeit. Und auch wenn nicht so viele Rennen jetzt waren, so in Sochi, aber eine Woche dort, du wartest wieder und es nimmt dir alles sehr viel Energie. Das habe ich jetzt auch ein bisschen gemerkt und von dem her mache ich jetzt einmal Pause, dass ich nachher wieder mit neuem Elan beginnen kann.
Der zweite Weltcupsieg für Corinne Suter, der zweite in dieser Saison und ja, sie hat einfach schon ganz oben im obersten Streckenabschnitt die aerodynamischste Position gefunden, war dann schon sehr weit vorne eigentlich und hat diesen Vorsprung auch bis ins Ziel runtergebracht. Beeindruckende Leistung von Corinne Suter. Ich würde jetzt noch gern kurz zwei, drei Worte über die Österreicherinnen verlieren. Nicole Schmidhofer eben auf Platz 2 gelandet. Das war auch ein bisschen ein Befreiungsschlag. Wir haben ja das letzte Mal auch gesprochen, der ÖSV hat bei den Super-Gs der Frauen bislang noch kein einziges Podest in dieser Saison einfahren können. Das ist jetzt einmal vorbei und Nicole Schmidhofer hat auch keine fehlerfreie Fahrt gehabt und ist trotzdem auf Platz 2 gelandet. Das sollte auf jeden Fall einmal Selbstvertrauen geben für den Rest der Saison. Sonst läuft es nicht so gut, wie wir das in den letzten Jahren eigentlich auch schon gesehen haben. Ramona Siebenhofer ist nach wie vor krank, die konnte dann nicht an den Start gehen in Garmisch. Stefanie Venier auf Platz 6 im Super-G, sie ist ja eigentlich auch noch eine der größeren Namen, sie ist 12. geworden in der Abfahrt, die hadert ein bisschen, ist mit dem 6. Platz im Super-G schon ein bisschen zufrieden, aber da wird auch noch viel gegrübelt, viel Videoanalyse, auch im Materialbereich wird viel ausprobiert, nicht, dass das jetzt zu viel wird dann schon, dass man zu viel hinterfragt, aber grundsätzlich jetzt ist schon irgendwie der Eindruck entstanden, dass da irgendwie so der Speed fehlt generell, so grundsätzlich ein bisschen ein Level abgefallen ist. Was wieder bestätigt wurde an diesem Wochenende, ist, dass die Athletinnen aus der zweiten Reihe deutlich andrücken. In diesem Fall war es Elisabeth Reisinger, die am Samstag in der Abfahrt 10. geworden ist, am Sonntag dann auch nochmal im Super-G auf Platz 12 gefahren ist, also zwei gute Resultate für sie, vor allem im Super-G mit Startnummer 32, das war nicht selbstverständlich dann. Nina Ortlieb auch gute Zwischenzeiten wieder gehabt, erneut jetzt auch wieder ausgeschieden, aber mir gefällt die Herangehensweise, dass man da eben doch versucht, ja, mehr Risiko einzugehen und auf die Top-Platzierung einzugehen und nicht einen Gang zurückschaltet und dann vielleicht auf einen Top-20-Platz fährt. Das ist, glaube ich, trotzdem der richtige Zugang. Und jetzt die letzte Frage, die sich für mich stellt und die ich auch mit dir besprechen will, ist: Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich eben für diese WM 2025. Das haben wir in der letzten Woche auch schon besprochen. Hat das jetzt eine gute Figur abgegeben, dieses Wochenende, generell von den Rennen? Was ist so dein Eindruck, Tobias?
Ja, doch. Das war ein WM-würdiger Auftritt, den sie hingelegt haben, also unten gute Stimmung im Zielbereich. Die Strecken natürlich anspruchsvoll, ja, das muss man da mit einkalkulieren. Aber man hat auch gesehen, dass auch die Sicherheitsvorkehrungen wirklich gehalten haben. Also gerade die Konstruktion dieser Netze, die du schon angesprochen hast, dass das soweit alles funktioniert hat, dass es infrastrukturell immer klar noch das eine oder andere gibt, was man sicher verbessern kann, dass zum Beispiel beim Herrenrennen ist der Zugverkehr zwischen München und Garmisch dann kurzzeitig ausgefallen, aber das liegt natürlich, sowas liegt nicht in der Hand der Veranstalter, ja, wenn da wenn es da irgendeine Oberleitungsstörung, glaube ich, war es, die es da gab, dass solche Kleinigkeiten passieren, aber insgesamt auch, dass man sich in der Stadt dann wirklich so präsentiert hat, dass da es da auch diese ganzen Zeremonien gab und dass das von den Leuten super gut angenommen wurde, dass die Pisten, obwohl du wirklich unterschiedlichste Wetterverhältnisse hattest, also gerade bei den Herren war es ja erstmal so, dass es zu warm war und dass zu wenig Schnee da war und sie haben es trotzdem hingekriegt, dass sie konkurrenzfähige Pisten da aufgestellt haben und ja, die WM kann kommen nach Garmisch, ich wäre bereit.
Ja. Im Mai 2020 wissen wir mehr, im kommenden Mai, da wird nämlich beim FIS-Kongress eben wirklich auch diese WM vergeben. Und jetzt, Garmisch hat einmal vorgelegt, würde ich sagen, Saalbach-Hinterclem hat ja Rennen kurzfristig übernommen, will sich da auch nochmal profilieren, die werden wir dann demnächst noch sehen. Und Grand-Montana natürlich auch, die kommen auch noch, der Schweizer Austragungsort. Das heißt, da ist wirklich auch so ein bisschen im Hintergrund natürlich ja so ein Rennen, wenn man so will, eben um diese WM-Vergabe 2025. Jetzt machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann hauen wir uns noch mit den letzten News, die wir loswerden wollen, raus. Zum Abschluss wollen wir natürlich noch den Felix der Woche für diese Ausgabe vergeben und ich habe gleich mal einen Vorschlag, Tobias, und zwar geht es um die Tina Weirather. Sie ist nach Garmisch-Partenkirchen angereist, ist das Abfahrtstraining gefahren und hat sich aber dann tatsächlich so unwohl gefühlt auf dieser Strecke, dass sie ihren Start am Samstag in der Abfahrt kurzerhand abgesagt hat. Und das, obwohl angeblich bis zu 140 Leute von ihr, aus ihrem Umfeld, auch vom Sponsor, der anscheinend auch Leute eingeladen hat zu diesen Rennen, die da wirklich da waren, vor Ort waren, 140 Leute, dass sie da trotzdem sagt, sie will da nicht an den Start gehen, weil sie sich einfach nicht sicher fühlt. Ich kann mich schwer erinnern nur an eine Läuferin, an einen Läufer, der wirklich absichtlich auf einen Start verzichtet hat, obwohl er sie bei vollster Gesundheit war. Ich finde, das verdient Respekt, auch das dann so offen anzusprechen und das wirklich so zu äußern. Deswegen finde ich, gebührt ihr der Felix der Woche für diese Folge.
Absolut. Also sehr bemerkenswert in Zeiten, in denen Wettbewerb, Ehrgeiz und Siegen um jeden Preis gefühlt, nicht nur im Sport, sondern in unserer ganzen Gesellschaft immer radikaler wird dieser Ansatz, ist das sehr bemerkenswert und ein Vorbild für viele Athleten und viele junge Sportler auch, dass es nicht immer nur darum geht, zu gewinnen und alles zu riskieren. Respekt, der Felix steht gerade auf meinem Tisch und wandert jetzt gefühlt rüber nach Liechtenstein. Völlig zu Recht.
Sie fährt ja keine einfache Saison, hat durchaus Resultate, die sie deutlich verbessern will, sicher, aber das ist ein großer Schritt, wie ich finde, gewesen. Ja, und Tina Weirath hat sich da ganz knapp durchgesetzt, wie ich finde, gegen Miriam Puchner. Wenn jetzt noch auch ein Aufruf an alle Hörer, dass man da kurz auf der Instagram-Seite von Miriam Puchner vorbeischaut, die nämlich im Abfahrtstraining Kitzbühel-esk, würde ich sagen, an der Bande entlang gefahren ist. Die ist nämlich wirklich da bei einem Rechtsschwung so weit rausgekommen, dass sie am Netz entlang gefahren ist. Leider ist sie dann nicht wieder auf den Schnee gekommen, sondern sie hat es einfach in der Horizontalen dann auf den Schnee gekracht, ja, geschmissen, aber sie ist dabei unverletzt geblieben. Es hat aber sehr spektakulär ausgeschaut und sie hat dann selber schon wieder scherzen können über diese Aktion, deswegen will ich das jetzt auch noch erwähnen. So, schaut euch das kurz an, ich habe es auch einmal auf unserer Instagram-Story geteilt, das war spektakulär. Tobias, du hast, glaube ich, auch noch etwas, was du loswerden willst, sozusagen.
Ja, und zwar kann ich den Slalom-Weltmeister der Weltmeisterschaft 2043 vermelden. Und zwar hat Leo Neureuther dieses Rennen gewonnen und da wirklich die zweite Goldmedaille für den Deutschen Skiverband nacheinander eingefahren. Also wir wissen ja, 3 Tage vorher hat Mathilda Neureuther den Slalom der Damen gewonnen und ihr Bruder Leo, der hat ihr das dann wirklich jetzt gleich gemacht und hat sich in dieser Weltmeisterschaft 2043 super verdient die Medaille geholt und klasse Rennen vom Leo. Felix und Miriam Neureuther sind wieder Eltern geworden. Der kleine Sohn Leo ist auf die Welt gekommen. Ich scherze ein bisschen, aber in dieser Familie ist ja bekanntlich alles möglich. Herzlichen Glückwunsch auch von uns.
Solche News gibt es zuerst nur auf Après-Ski zu hören, auf jeden Fall. Noch ganz kurz on a sadder note, Marc Diergruber ist zu Sturz gekommen beim Slalom von Chamonix im Zielbereich, ist sogar noch ins Ziel gefahren und jetzt weiß man, dass er ins Ziel gekommen ist mit einem gerissenen Kreuzband. Seine Saison ist beendet. Stefan Brennsteiner, ein weiterer ÖSV-Läufer, ein Riesenslalom-Spezialist eigentlich, dessen Saison ist auch beendet. Außenmeniskus ist gerissen und ein Knorpelschaden am linken Knie. Das hat er sich bei der Qualifikation zu diesem Parallelrennen am Sonntag zugezogen. Und Swiss Ski Team, auch eine furchtbare Verletzung eigentlich. Nathalie Gröbli ist schon im Abfahrtstraining gestürzt und hat dort ja einen offenen Unterschenkelbruch sich zugezogen. Das ist immer die absolut furchtbarste Verletzung also an dieser Stelle auch gute Besserung an die Schweiz und an Nathalie Gröbli. Gut, ich würde sagen, das war's sogar. Jetzt blickt man noch voraus aufs kommende Wochenende. Das Wochenende beginnt aber schon am Donnerstag, gell, Tobias, damit das auch du dir nochmal in Erinnerung rufst, denn es geht weiter in Saalbach-Hinterklemm. Die haben ja diese Rennen von China übernommen. Und da gab es dann keinen freien TV-Slot mehr. So ist die Erklärung, dass diese Rennen jetzt schon am Donnerstag und am Freitag stattfinden. Am Donnerstag gibt es die Abfahrt, am Freitag dann den Super-G. Also schon am Donnerstag gibt es die nächsten Rennen wieder. Und die Frauen, die sollten eigentlich in Maribor vorbeischauen. Aber dort ist, ja, die Maribor liegt nur auf etwas mehr als 300 Höhenmetern. Die haben Schneemangel, deswegen übersiedeln sie nach Kranjska-Gora, das wir ja von den Herrenrennen schon über Jahre kennen. Die fahren also in Kranjska-Gora am Wochenende. Ist wieder ein Technik-Wochenende. Die Speedfahrerinnen kriegen nach 3 Wochen jetzt wieder eine Pause. Tobias, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, ich muss zum Friseur jetzt gleich, deswegen machen wir Schluss, ja?
Na dann, holst du ein paar blonde Strähnen wie der Dominik Thiem.
Ja, jo. Gut, sehr gut. Ich werde es weitergeben an den Friseur. Perfekt. Danke, alles Lukas, für den Input.
Danke auch, ja. Schick mir dann ein Foto, vielleicht auch an unsere Hörer. Na dann, also in diesem Sinne, wenn ihr Frisurvorschläge habt, meldet euch auf den sozialen Kanälen. Wir sind unter Après-Ski-Podcast erreichbar auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, die 3 großen Plattformen. Und sonst empfehlt uns weiter, wenn es gefällt, was ihr da so hört von uns Zweien. In diesem Sinne, bis nächste Woche, auf Wiederhören.
Servus.